Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Gott, öffne unsere Augen, damit wir sehen, was wir noch nicht erkennen. Öffne unsere Ohren, damit wir hören, was wir noch nicht verstehen. Gib uns ein vertrauendes Herz, das zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wie werde ich glücklich? Wo ist das Glück meines Lebens zu finden? Wie gelange ich dorthin? Was macht mich glücklich? Experten sagen, dass die Frage nach dem Glück eine der Kernfragen des Menschen zu allen Zeiten gewesen ist. Also, dass es immer darum ging und immer darum geht, glücklich zu sein oder glücklich zu werden. Das ist für alle Zeiten gleich, nur die Definition von Glück, also, was man darunter versteht, was man mit dem Glücklichsein verbindet, die hat sich immer wieder verändert, je nach Zeit und Situation und Möglichkeiten. Also, ein Beispiel, meine Oma, die ist sehr gern verreist und für sie war es ein Glück, wenn sie zu ihren Westverwandten, die eigentlich gar keine waren, wenn sie zu denen fahren durfte und schließlich der Höhepunkt, die Zugspitze, besuchen konnte. Das war wirklich ein Glück für sie, das ziemlich lange angehalten hat. Dass eine ihrer Urenkelinnen später mal glücklich sein würde, auf ihrer Hochzeitsreise in einem alten Mercedes-Bus den Balkan zu erkunden, das hätte sie, glaube ich, ein bisschen fassungslos gemacht und sie hätte nie gesagt, das wäre das Glück meines Lebens. Also in diesem Sinne, die Definition von Glück verändert sich, jedoch nicht die Suche nach dem Glück oder dem Glücklichsein. Und in dieser Aussage ist schon wieder inbegriffen, dass es sich dabei wieder um eine Gratwanderung handelt, wie ja bei so vielen Sachen in unserem Leben. Also, dass man bei der Suche nach dem Glück sehr schnell auch einer Versuchung erliegen kann, nämlich der Versuchung, sich das Glück erkaufen zu wollen. Also sich durch Äußerlichkeiten in diesen Zustand glücklich zu versetzen. Von den Konfis höre ich ganz oft, wenn ich endlich mein Traumfahrrad habe, dann. Oder junge Leute sagen oder auch ältere sagen, wenn ich endlich diesen Fitnesskurs besuchen kann, dann. Wenn ich mir dieses Coaching leisten kann, dann. Wenn ich endlich an den Traumstränden von Bali liege, dann werde ich glücklich sein. Und wir wissen alle, ja, der Zustand wird sich für eine gewisse Zeit ja tatsächlich so anfühlen. Sicher ist aber auch das nicht. Doch vor allem ist er flüchtig, dieser Zustand. Das Traumfahrrad verliert irgendwann seinen Zauber und alles andere im Grunde ja auch. Äußerlichkeiten, ich glaube, das wissen wir alle, wenn wir ehrlich sind, machen uns nicht wirklich dauerhaft glücklich. Was ist es dann? Es gibt verschiedene Ansätze. Marc Aurel, der römische Kaiser und Philosoph, sagt: Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Also, du hast die Möglichkeit, dich mit guten, hilfreichen, positiven, zuversichtlichen Gedanken zu füllen, sie zu trainieren. Und dann wird sich das auf dein Leben und deine Zufriedenheit auswirken. Du wirst glücklich sein. Viktor Frankl, von dem ich ja gerade immer mal erzähle, weil ich eine Weiterbildung mache, dieser jüdische Therapeut, der das KZ überlebt hat, der sagt, erstmal ist Glück einfach nur die Abwesenheit von Unglück. Und dann ist Glück nichts, was du bewerkstelligen kannst. Du kannst dich selbst nicht glücklich machen. Das Glück stellt sich ein, sagt er, wenn du das tust, was sinnvoll ist. Und mir fällt dazu eine Freundin ein, die ihren Herbsturlaub in diesem Jahr im Ahrtal verbracht hat, als Helferin. Sie hat sich für eine Woche dort zur Verfügung gestellt, eine von täglich ca. 300 Menschen, die in Familien unterkamen und versorgt wurden und dann den ganzen Tag schwer geschuftet haben. In den Weinbergen, die ganzen Arbeiter aus dem Osten sind ja alle nicht gekommen, als Essensausteilerinnen, als Putz- und Maurerbrigade und so weiter. Es war ihr Urlaub, ne? Und sie erzählt bis jetzt davon so begeistert, dass man spürt, dieser für sie und für andere sehr sinnvolle Urlaub hat sie tatsächlich glücklich gemacht. Ja, und da muss ich ja mal sagen, das war so eine Anknüpfung, die jungen Familien in unserer Gemeinde. Euch kann ich nur sagen, was für ein Glück, diesen Sinn zu haben, für Kinder und Jugendliche da zu sein, sie auf ihren Lebensweg zu bringen, sie zu begleiten und mit ihnen zu sein, zu leben. Das ist sowas von Sinn. Ich weiß, es ist auch anstrengend und kräfteraubend und immer diese Kämpfe und Auseinandersetzungen oder die Sorge und Angst um die Kinder und dass sie ihren Weg finden, so wie es für sie gut ist. Es ist super anstrengend und gleichzeitig wirklich sowas von sinnvoll. Nichts kommt dem gleich. Und es ist, wenn sie dann ausgeflogen sind, die Kinder, gar nicht so leicht, wieder etwas gleichwertig Sinnvolles zu finden. Deshalb wisst einfach, dass ihr im Grunde jetzt wirklich absolut glückliche, sinnvolle Zeiten erlebt. Wisst es einfach und macht weiter. Also, Sinn und Glück sind ganz dicht beieinander. Das sagt Frankl, dieser jüdische Therapeut, der 7 Jahre KZ überlebt hat und dabei nie seinen Lebenssinn verloren hat und auch nicht Gott. Und darin möchte ich anknüpfen und jetzt mal die Bibel befragen. Glücklich zu sein, glücklich zu werden, wie kann das gelingen? Wir haben die Seligpreisungen vorhin miteinander gebetet und darin sozusagen das gehört, selbst mitgesprochen, gelesen, was Jesus dazu sagt. Jesus ist auf einen Berg gestiegen, das war jetzt nicht die Zugspitze, sondern eher eine kleine Anhöhe, von wo man ihn aus besser hören konnte. Und dann hat er gepredigt und er hat mit dem begonnen, was wir vorhin gemeinsam gebetet haben. Selig sind. Selig sind. Und ich möchte ergänzend hinzufügen, selig, das klingt für uns vielleicht ein bisschen seltsam, es ist ein altes Wort. Im Griechischen steht da Makarios und das bedeutet so viel wie glückselig. Glücklich also, erweitert durch dieses Wort Seele, also in der Seele glücklich. Also im tiefsten Inneren berührt und glücklich, ganz tief innen. Ich bin gerade ich jetzt, so wie es sein sollte, ich und mein Leben. In diesem Sinne also sagt Jesus dieses Makarios, glückselig sind die und die und die, er nennt sie alle, ne? Die Trauernden, die Barmherzigen. Und ich finde es so interessant an dieser Stelle, dass er ja nicht einfach nur sagt, die, die trauern, Trauer tragen, die trauern oder die Barmherzigen, die mit dem reinen Herzen, sondern er fügt diesem Zustand oder diesem Gefühl noch was ganz Schönes, Wichtiges hinzu. Er sagt, die Trauernden, sie sollen getröstet werden. Die Barmherzigen, ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Die mit dem reinen Herzen, die werden Gott schauen. Die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Da gibt es also eine Wesensart, eine Gefühlslage, eine Situation und die wird etwas bewirken oder erfahren, was tief innen die Seele glücklich machen wird. Und heute soll es mal im besonderen Sinn um die Sanftmütigen gehen, die Sanftmütigen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, sagt Jesus. Und ich weiß nicht, wie klingt das für euch, wie klingt das für sie, dieses Wort sanftmütig. Ich habe mal mit ein paar Leuten drüber geredet, über Sanftmut, und dabei kamen folgende Gedanken zutage. Ich schildere sie jetzt mal, die Gedanken. Sanftmut. Das klingt zwar nicht schlecht, aber irgendwie auch erstmal ziemlich schwach, kraftlos. So jemand, der sich nicht traut, sich mit anderen anzulegen. So ein bisschen wie ein Weichei. Obwohl, warum dann der Mut? Der Mut dazu, ein Weichei zu sein. Also, wenn ich den Mut hätte, meine Weichei-Seiten zu zeigen, dann wäre ich wirklich sehr mutig. Mutiger, als ich es oft bin. Wenn ich den Mut hätte, auch mal ein Weichei zu sein, dann brauche ich dafür ein unendlich tiefes Vertrauen. Also, dass ich, so wie ich bin, genug bin. Ich sage es ja bei jeder Taufe immer, ne? Dieses Bild hier oben. Dass ich, so wie ich bin, genug bin. Geliebt, wertvoll. Und dass es eben nicht darauf ankommt, immer der Starke oder immer die Überfliegerin zu sein. Ich bin genug. Geliebt. Wertvoll. Wir merken schon, Selbstreflexion gehört dazu, sanftmütig zu werden, also ehrlich dir gegenüber und auch denen, mit denen du zu tun hast. Ja, und dann haben wir weiter überlegt, wer von denen, die wir so kennen, würden wir denn als sanftmütig bezeichnen? Also wir sind mal so die Personen durchgegangen und haben festgestellt, es waren immer eher stille, unaufdringliche Menschen, von denen wir jedoch einhellig sagen mussten, es ist so gut und so wichtig, dass sie da sind. Sie sind ausgleichend, andere stärkend, andere bestärkend. Sie sehen nicht auf das Minus, sie sehen auf das Plus. Und zwar in der Situation oder auch bei den anderen Menschen. Und das ist ganz schön, sowas zu erleben. Sie sind großzügig und machen Mut und lassen sich nicht so schnell erschüttern. Fehlten sie, dann, ich weiß nicht. Sanftmütig. Also so unsere Gedanken und Erfahrungen dazu. In der Bibel gibt es noch so ein paar ganz interessante Stellen dazu, außer diesen Seligpreisungen. Zum Beispiel, und das war mir ganz neu, heißt es von Mose, dass er ein sehr sanftmütiger Mann war, sanftmütiger als alle anderen Menschen der Erde. Im 4. Buch Mose, im 12. Kapitel, Vers 3 steht das. Und da habe ich, als ich es gelesen habe, dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Ich habe mir den Mose immer ganz anders vorgestellt. Mose war temperamentvoll und stark, aufrichtig und streitbar, mit Umständen konfrontiert, an denen die meisten anderen Menschen, glaube ich, wirklich zerbrochen wären. Als junger Mann hat er in blinder Wut einen Sklavenaufseher getötet. Ja, und dann begann seine Läuterung in der Wüste. Er musste weg in die Wüste, so wie der Elia vorhin. Und dort in der Wüste ist er Gott begegnet. Das war für ihn ein Schlüsselerlebnis. Danach war nichts mehr wie vorher. Von da an hielt sich Mose an den unsichtbaren Gott, von dem er wusste, dass er da ist. Jahwe, ich bin da. Und konnte es deshalb dann auch mit der Macht des Pharao aufnehmen. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, ne, wie der immer wieder zu dem Pharao geht und sagt, lass mein Volk ziehen. Ja, dann wieder nein. Mose geht wieder hin. Ne? Also da ist schon ganz viel Beharrlichkeit dabei in diesem Charakterzug sanftmütig. Und Mose konnte aus dieser Sanftmut heraus dann schließlich das Volk aus der Sklaverei befreien. Und es dann, es war ja noch nicht zu Ende damit, ne, durch 40 Jahre kaum vorstellbare Situationen und Gefahren führen. Ohne die Eigenschaft der Sanftmut wäre er gescheitert. Ich habe den Mose noch nie so gesehen als einen sanftmütigen Menschen, eher wie gesagt als kämpferisch und klar und entschlossen, eine echte Führerpersönlichkeit. Und jetzt plötzlich lese ich, Mose war sanftmütig. Und das bedeutet ja, dieses Bild, was ich von ihm hatte, das verschiebt sich ein bisschen. Und ich stelle fest, ja, genau so. Und nicht anders. Der Mose als Führerpersönlichkeit, geläutert und gereift, immer mit diesem Wissen, du Gott, Jahwe, bist an meiner Seite. Es geht nicht um mich und was ich kann. Es geht um das, was du willst mit mir. Du bist da. Und du wirst tun, was gut ist. Also, sein Weg mit Gott hat ihn sozusagen zu dieser Sanftmut reifen lassen. Und so ist er wirklich glückselig geworden. Und wir merken schon, wenn wir sein weiteres Leben bedenken, glückselig heißt eben nicht, dass es immer so ganz unbedingt ruhig zugeht und selig, dass es einem immer nur gut geht. Die Stürme des Lebens können durchaus dazugehören, zu diesem Glückseligsein. Vielleicht einfach, indem man sie überwindet, durchsteht, was daraus lernt. Wie bei Mose, der in seiner Seele glücklich war, mit seinem ganzen Leben und Wesen und Sein glücklich, erfüllt ganz und gar, ausgeschöpft sein Leben. Und am Ende schließt er seine Augen auf dem Berg und sieht das Land in der Ferne und die Zukunft deines Volkes vor sich. Dort werdet ihr leben und wohnen und zu Hause sein. Und vielleicht hat er sogar noch hinzugefügt und denkt dran, sanftmütig werdet ihr das Land besitzen, nicht anders. Sanftmütig, den langen Atem haben, nicht auf dem eigenen Recht pochen, zurückstecken können, den Mut haben, nicht grob und kalt und hart zu werden, sondern herzlich und warm und zugewandt und sanft. Dabei sich aber nicht klein machen lassen, sondern wissen, ich bin genug, ich bin gut, gewollt, geliebt. Und aus dieser Haltung heraus dem Leben begegnen, jeden Tag neu. In dem Wissen, nur diese Haltung und Lebensart wird es sein, die das Leben auf der Erde möglich macht. Ein glückseliges Leben für alle, auch diese Erde, ne? Sie werden das Erdreich besitzen, sagt Jesus. Ja, und Sanftmut, was die am Ende bedeutet, das hat der Elia ja am eigenen Leib erfahren. Und ich muss sagen, und ich mit ihm, ich werde es gleich erzählen, deshalb heute auch diese Lesung von dem Elia. Unvergesslich ist das für mich bis heute in einem Seelsorgekurs vor etlichen Jahren. Da haben wir uns mal mit dem Bibliodrama beschäftigt. Bibliodrama, das heißt, da gibt es eine biblische Geschichte und die wird mal ganz richtig erlebt. Ne? Ganz verschiedene Methoden führen einen da immer weiter hinein, erlebt, erfahren, erspielt. Und wir hatten uns diese Geschichte mit Elia ausgesucht, die wir vorhin in der Lesung gehört haben. Elia begegnet Gott. Und ich muss dazu nochmal die Vorgeschichte erzählen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Also was war vorher passiert? Elia hatte vorher auf dem Karmel, das war auch so ein heiliger Gottesberg, wir können sagen, so eine richtige Show abgezogen. Er will die Baalspriester, die den Götzen Baal verehren, bloßstellen und beweisen, dass ihr Götze Baal wirklich ein Nichts ist. Im Gegensatz zum lebendigen Gott Jahwe. Und so errichtet er auf diesem Berg zwei Altäre und legt Opfertiere drauf. Und dann lässt er den Baalspriestern den Vortritt, ruft jetzt mal euren Baal an, dass er das Feuer auf dem Altar anfacht. Ja, und dann gibt es so eine ganz skurrile Situation. Die Baalspriester hüpfen und tanzen um den Altar, immer wilder und lauter rufen sie, schreien. Aber es passiert nichts. Elia beobachtet das Ganze, fängt schließlich an, die Priester zu verspotten, um dann selbst Gott zu bitten, das Feuer auf seinem Altar anzufachen. Und das ist ganz schön, wie er so ganz innig und tief zu Gott betet. Entzünde das Feuer, Gott, damit alle erkennen, dass du der Herr bist. Ja, und dann geschieht tatsächlich das Wunder. Feuer fällt vom Himmel und das Opfertier geht in den Flammen auf. Gott ist da. Gott handelt. Mit Gott ist zu rechnen, immer. Die Botschaft ist ganz klar. Ja, und jetzt könnte eigentlich hier Schluss mit der Geschichte sein. Leider ist es nicht der Fall, sondern es geht ganz schrecklich weiter. Denn der Elia gerät jetzt in einen richtigen Blutrausch. Wie ein Raubtier stürzt er sich auf die Baalspriester und bringt sie alle um. Tötet ohne Sinn und Verstand. Sein Gott, so scheint er zu glauben, ist wie das Feuer und das Schwert und will nur eins Blut sehen, das Blut der Heiden. Und die Frage ist ja, ist Gott wirklich so? Will Gott das wirklich? Das Massaker bleibt nicht ungerecht. Gewalt erzeugt Gegengewalt. König und Königin wollen jetzt das Blut Elias sehen. Und so flieht Elia in die Wüste. Ihm gelingt die Flucht. Und dort in der Wüste, wir haben es vorhin gehört, da bricht er zusammen, am Boden zerstört. Kann nur noch sagen, Herr, ich will sterben, nimm meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und dann passiert aber dieses Erstaunliche. Gott überlässt den Elia nicht sich selbst und seiner Schuld. Er will sich dem Elia wirklich zeigen als Gott. Und so sagt er also, steh auf, geh los, geh bis zum heiligen Berg, dem Horeb, dort sollst du erkennen, wie ich bin. Und Elia macht das und ist dann am Berg und erlebt also erst das Feuer, Gott ist nicht drin, das Erdbeben, Gott ist nicht drin, den Sturm, auch da ist Gott nicht drin, sondern ganz am Ende ein stilles, sanftes Säuseln. Und in dem Säuseln nahte sich der Herr. Die Geschichte. Und diese Szene, die wollten wir also spielen in dem Bibliodrama. Wie ist das, wenn Gott sich naht? Wie fühlt sich das an? Wir waren drei Gruppen. Die einen tobten wie der Sturm. Die anderen wüteten wie ein Erdbeben. Die dritte Gruppe sollte säuseln. Ich gehörte zur Gruppe der Säuselnden. Und ich muss euch sagen, es war anfangs ganz furchtbar. Wir saßen in einer Ecke und säuselten vor uns hin. Und die anderen, die suchten sich alles zusammen, was so richtig Krawall macht. Sie trommelten auf die Tische und schrien um die Wette und hatten einen unglaublichen Spaß daran. Es hat ihnen richtig Laune gemacht, so auf den Putz zu hauen. Und wir in der Ecke säuselten sanftmütig, ungehört, völlig überflüssig, sinnlos kamen wir uns vor und wollten wirklich schon aufgeben. Da geschah etwas Unerwartetes. Die Krawallmacher konnten nämlich irgendwann nicht mehr. Keine Kraft mehr in den Armen, in den Lungen. Erschöpft mussten sie aufgeben und sich erstmal hinsetzen. Wir haben wirklich gesagt, wir können nicht mehr. Es macht auch keinen Spaß mehr, die Luft ist raus. Und wir in der Ecke, wir säuselten immer noch. Und jetzt wurden wir auch gehört. Und hatten vor allem jetzt auch selber noch jede Menge Luft und Kraft. Und es hat sich sogar ganz gut angehört, unser Säuseln, weil wir also diesen langen Atem hatten. Ja, diese Szene, ne? Wie ist Gott? Nicht, wie sich Elia das vielleicht vorgestellt und gewünscht hat. Stark, blutrünstig und zornig, ein Rächer durch und durch. So nicht, das erfährt dieser Elia am Horeb, sondern sanft und still, leise, wohltuend. Und das heißt ja auch, wie viel Kraft steckt in der Sanftmut, die sich oft wirklich nicht besonders toll anfühlt, sondern eher klein und sinnlos und verhöhnt und ohnmächtig. Doch sie ist eben nicht nur klein und ohnmächtig, sondern sie ist sanft und am Ende ist sie stark und setzt auf Dauer, weil sie wirklich dauerhaft ist. Sie hat den langen Atem und hält durch und findet deshalb auch Wege, die weiterführen. Die Sanftmütigen, sagt Jesus, werden das Erdreich besitzen. Ja, klar, nichts anderes ist vorstellbar. Und am Ende knüpft Jesus daran an, wenn er sagt, schaut her, schaut auf mich. Genauso bin ich. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Deshalb habt Mut zur Sanftmut. Sie macht die Seele glücklich, die eigene und dann auch noch ganz viele andere. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.